habe mich auch nie wichtiger genommen als die Sache, über die ich berichte. Ich bin immer auch ein bisschen Fan geblieben. Ich freue mich wie ein kleines Kind, wenn ich bei der Europameisterschaft an der Seitenlinie stehe und da ist Kylian Mbappé. Da lache ich mich tot. Mhm. Also wie geil ist das denn? Ich meine, ich bin der größte Fußballfan. Und ja, ich berichte darüber. Ich sage dann, ob er gut oder schlecht gespielt hat, nach meinem Dafürhalten, unmaßgeblich. Aber ich stehe da und darf das machen. Und ich habe noch nicht mal die Eintrittskarte bezahlt, sondern ich habe die von meinem Sender bekommen. Verrückt.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Die meisten Menschen, die in diesem Podcast sind, aber auch die meisten Menschen ansonsten, werden im späteren Leben nicht das, wovon sie als Kind geträumt haben. Und bei meinem heutigen Gast, da ist das völlig anders. Man muss ihn sich wahrscheinlich als rundherum glücklichen Menschen vorstellen. Denn bei ihm ist fast alles genauso gekommen, wie er sich das als wahrscheinlich nicht kleiner Junge, aber vielleicht als junger Mann vorgenommen hat. Und wenn mich jemand fragen würde, wie ich mir den idealen Moderator im deutschen Fernsehen vorstellen würde, dann, das sage ich einfach mal so, würde ich einfach seinen Namen sagen. Auch weil er so redet, wie er redet und nicht, weil er glaubt, dass man im Fernsehen so reden muss. Ich freue mich, heute einen Mann begrüßen zu können, der mindestens so authentisch ist wie Olaf Scholz. Aber da enden dann auch schon die Gemeinsamkeiten. Und jetzt rätseln sich alle, wer ist denn da mindestens so authentisch wie Olaf Scholz? Ich freue mich auf Johannes B. Kerner. Lieber Johannes, toll, dass es geklappt hat. Und ich erwähne Olaf Scholz auch deshalb, weil die Idee, dass wir beide mal hier in diesem Podcast-Studio sitzen, kam zustande, als du mich anriefst, weil du ein Gespräch mit Olaf Scholz vorbereitet hast. Mhm. Und wir beide dachten, Mensch, du könntest auch mal kommen. Wir sprechen über Olaf Scholz. Über die Terminfindung hat sich das Thema erledigt. Olaf Scholz ist nicht mehr Bundeskanzler, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird. Und ich frage mich, tut er dir eigentlich leid?
Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gern.
Als Scholz hätte ich sagen müssen, vielen Dank für die Frage. Also danke.
Das hat er das oft gesagt in eurem Gespräch?
Nee, in unserem Gespräch nicht, aber so in so Wahlarenen und stimmt, so hat er das oft gemacht. Weil ich habe mir dann überlegt, wenn man sagt, vielen Dank für die Frage, da hat man schon mal eine Sekunde gewonnen. Und das ist ja ein schlaues Kerlchen und konnte dann so ein bisschen auf der Festplatte zurückgreifen, um dann die Frage zu beantworten. Ich fand ihn in diesen Wahlarenen eigentlich immer gar nicht so schlecht, auch ganz gut vorbereitet. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das ein vergiftetes Kompliment war, dass ich ungefähr so
authentisch. Also, ich finde, ja, aber das ist doch so.
You see is what you get, meinst du? Ja,
aber das ist doch, ich finde, man konnte Olaf Scholz ja alles vorwerfen und kann ihm es aber nicht, dass er was anderes sein wollte als Olaf Scholz. Und das finde ich so. Vielleicht täuscht das. Vielleicht bist du in Wahrheit ein ganz anderer Mensch, als die Menschen dich erleben. Nach all dem, was ich so gehört habe, ich habe mit Menschen gesprochen, die dich kennen, die dich viel besser kennen als ich, die sagen, nee, der ist halt, du siehst, was du kriegst.
Ja, auf jeden Fall ist mir jetzt etwas gelungen, was ich nie angestrebt habe, nämlich eine Politikerverhaltensweise. Ich habe einfach deine Frage nicht beantwortet. ob er mir leid tut.
Tut er dir leid?
Nee, ich glaube, er braucht auch mein Mitleid. Also wenn er mein Mitleid bräuchte, dann ging es ihm wirklich schlecht. Der wird schon zurechtkommen, aber er hat hoch gespielt und hat sicherlich nicht hoch gewonnen am Ende. Ich habe immer das Gefühl bei Olaf Scholz, dass er aus Überzeugung handelt. Mhm. Und das ist etwas, wofür ich im Prinzip ein bisschen was übrig habe. Dazu gehört aber auch, dass man auch mal verliert.
So ist es. Und das muss man ja auch mal sagen, weiß nicht, wie du das siehst, ich finde, er ist ein extrem guter Verlierer.
Total smart, also tritt nicht nach, also bisher, ja, tritt nicht nach, weiß nicht alles besser und so, gibt's andere Kandidaten.
Gibt's andere. Du interessierst dich sehr für Politik, hast das aber irgendwie nie professionell ausgenutzt. Warum eigentlich nicht?
Ja, weil interessieren ist das eine und sich für imstande halten, das selber zu machen, ist das andere. Ich glaube, dass ich ein sehr politischer Mensch bin, mit einem breit gefächerten Interesse für aktuelle Tagespolitik, auch für historische Bezüge, für ich sag jetzt mal großspurig, große Fragen der Gegenwart. Nur ich habe so wenig Antworten, deshalb sollte ich mal besser nicht in die Politik gehen. Ich habe halt mehr Fragen als Antworten.
Aber dieses so ein Format zu machen, wo du mit Politikern sprichst und ihnen diese Fragen stellst, in der Hoffnung, dass die Antworten haben, das hätte so nahegelegen, weil es dich ja so sehr beschäftigt und weil es dich sehr interessiert, das erinnert einen fast schon ein bisschen, und natürlich kommen wir dazu nachher an Markus Lanz, der ja sozusagen auch so ein bisschen diese Vorliebe vor Politik am Ende zu seinem Beruf gemacht hat und irgendwann gesagt hat, Mensch, wenn ich mich sowieso so dafür interessiere, dann drehe ich die Sendung auch so. Und dann Oder macht es so einen Unterschied? Oder macht es so einen Unterschied, ob man irgendwie mit normalen Menschen spricht und die befragt und was heißt normale, ne? Also bekannte Menschen spricht oder mit Politikern?
Da waren jetzt 3-4 Fragen drin.
Ja.
Wenn du Politiker siehst, sozusagen im Negativen als Sprechmaschine, dann ist das sicherlich ein Unterschied, weil die musst du anders kriegen. Und das hat Markus ja auf eine hervorragende Art und Weise gemacht, teilweise ja sogar zelebriert in der eigenen Sendung, dass er die Leute wirklich aufgeknüpft hat. Da, wie sich seine Sendung entwickelt hat, das hat sicherlich mit einer Reihe von äußeren Einflüssen auch zu tun. Publikum weg, Corona-Zeit, dann gemerkt, wie gut das eigentlich ist, weil die Leute nicht mehr um Gags das Publikum anspielen, sondern sehr konzentriert sprechen müssen. Also eine Reihe von Effekten, aber das politische Interesse, was er hat und auch die Kenntnisse und auch die Erfahrung, die er mittlerweile hat, das hilft natürlich und das macht seine Sendung zu einer guten Sendung.
Was, wo wir nicht so viel über Markus ansprechen, natürlich auch hinzukommt, ist, glaube ich, wenn du das 3-4 Mal die Woche, einfach das 3-mal die Woche machst, natürlich, du kriegst eine ganz andere Erfahrung, eine ganz andere Routine, als wenn du das nur 1-mal die Woche machst. Das ist also, das ist wie beim Fußball.
Ja, genau. Das hilft. Routine hilft. Ja.
Punkt. Fußball, das war jetzt mein Übergang. Wann hast du gedacht, ich werde Sportmoderator?
Ich habe immer noch nicht die Frage beantwortet, ob Scholz mir leid tut.
Doch, hast du bestimmt.
Ich achte darauf. Okay,
cool. Wann hast du gedacht, dass ich möchte Sportmoderator werden?
Ja, das kann ich dir sagen. Das habe ich zum Ende meiner Schulzeit gedacht. Und zwar zum Ende meiner Grundschulzeit. Das ist kein Spruch.
Okay.
Kein Spruch. Ich bin in Nordrhein-Westfalen zur Grundschule gegangen. Da ist die vierklassig, also ist die Grundschule nach der 4. Klasse. In Berlin ist ja 6. Klasse. Mhm. Aber 4. Klasse zu Ende. Da ist man 10. Ich wurde dann erst 10, weil ich früh eingeschult war. Und ich glaube, es ist keine Lüge, wenn ich sage, ich habe damals zumindest schon diesen immensen Wunsch gespürt, so etwas zu machen wie diese tollen Typen, die ich da eben als Sportschau-zuschauendes Kind im Fernsehen gesehen habe. Ich war fasziniert davon. Und
warum fasziniert? Weil die meisten Kinder in dem Alter, ich habe jetzt gerade auch einen, der will natürlich noch Fußballprofi werden. Ja, er will nicht, also er käme also, nicht auf die zu sagen, ich werde Sportmoderator.
Können wir ganz sachlich bleiben, dafür hat es nicht gereicht. Ich war ein ordentlicher Kicker und so, also auch später haben immer mal wieder Leute gesagt, Mensch, du bist der Perdue mit der Kugel. Aber, und habe auch lange im Verein gespielt, wie so viele Kinder. Aber es hat dann eben aus vielerlei Gründen nicht gereicht für irgendeine Spitze. Was auch immer, ehrlich, ich weiß gar nicht, was die Gründe dafür sind. Und ich will aber gar nicht sagen, dass das die 1B-Variante ist, Sportreporter zu werden. Ich fand das faszinierend. Ich kann mich eben an die Zeit erinnern, als die Sportschau, heute sagen ja immer, ja, die kam dann um 18 Uhr oder 18.05 Uhr. Ich weiß noch, als sie um 17.48 Uhr kam. 17.45 Uhr Tagesschau, 17.48 Uhr Sportschau. Und dieses Dia, bis die verschiedenen Rundfunkanstalten der ARD zusammengeschaltet werden, um dann gemeinsam diese bundesweite Sendung, das stand ja manchmal eine Minute oder so. Da kann ich mich lebhaft dran erinnern. Und dann die Überraschung, ob dein Spiel, was du sehen willst, ob das überhaupt gezeigt wird. Heute werden alle Spiele gezeigt. Damals hat die Sportschau schon 3 Spiele übertragen.
Stimmt.
Da war dann immer Bayern HSV, wusstest du sicher, oder Köln-Gladbach, wusstest du sicher, dass die kommen. Aber wenn du eben Hertha BSC sehen wolltest, dann war das nicht so sicher. Und dann lüftete Ernst Huberti, Adi Furla, Eberhard Staniak und ich könnte noch viele weitere aufzählen, lüfteten dann immer am Anfang der Sendung das Geheimnis, ob das Spiel gezeigt wird.
Und dann, also der kleine Johannes denkt sich dann, ich möchte das werden. Und macht dann die Schule noch zu Ende, natürlich, wie es sich gehört. Also
leidlich.
So. Tatsächlich, ich hab's so lustig, es ist so lustig, weil ich immer wieder in diesem Podcast so viele Menschen habe. Christoph Kramer von euch in diesem Podcast, weil er ja ein wirklich wunderbares Buch geschrieben hat, einen Roman.
Genau.
Und wo du denkst, das ist ja einer der klügsten deutschen Fußballprofis. Und dann sagte er erstens, dass er sein Abitur mit der Note 3,6 gemacht hat.
Das ist knapp.
In NRW.
Das ist knapp.
Und Achtung, dass er bei der Abi-Prüfung in Biologie 17 Mal auf Toilette gegangen ist.
Hat er da wesentliche Unterlagen liegen gehabt? Oder?
Genau, der hatte sein Auto vor dem Gebäude geparkt und hat halt die ganzen Unterlagen drin und hat dann mit seinem Vater noch irgendwelche, aber 17 Mal, aber er sagt, er hat massiv geschummelt, das kann man jetzt machen. Was hast du für einen Abischnitt gehabt? Das ist ja dann immer interessant.
Ja, 2,4.
Sehr gut.
Schlau. Nicht wirklich nicht schlau. Das ist alles andere als sehr gut. Ich bin aber auch mal sitzen geblieben in der 8. Klasse.
Warum?
Leistung nicht gestimmt hat.
Okay.
So, das war damals ein Ortswechsel. Also ich könnte jetzt 1000 Ausreden liefern. Ich hatte einfach andere, hatte Flusel im Kopf. und war einfach nicht gut genug. Ende.
Okay.
Der Durchsage. Ist aber kein Drama.
Aber gut, 2,4 ist was anderes als 3,6. Dann hast du aber trotzdem nach dem Abitur BWL studiert, wahrscheinlich, weil Mama und Papa gesagt haben, mach was Vernünftiges, Jung. Ja. Kannst jetzt nicht gleich, also du hast angefangen BWL studieren.
Ja, ganz genau. Angefangen an der Fachhochschule in Berlin, an der Fachhochschule für Wirtschaft. Angefangen und dann kam aber relativ zeitnah oder kurz darauf die Bestätigung für einen Praktikumsplatz beim Sender Freies Berlin.
Okay.
Das klingt so, als sei das 270 Jahre her und es ist ein bisschen auch so. Aber es war eben für mich eine unglaubliche Chance. Ich weiß noch, als ich diesen Brief in der Hand hielt, wo mir dann bestätigt werde, dass ich ab dem 1. August 86 ein zweimonatiges unentgeltliches Praktikum in der Sportredaktion des SFB machen kann. SFB ist so wie, ich sag jetzt mal einfach, weil du als Abendblatt-Chefredakteur in Norddeutschland, so wie der NDR hier, genau. War das früher der SFB, heute heißt das RBB.
Genau.
So, das waren ja noch Mauerzeiten. Und da habe ich das Gefühl gehabt, das ist für mich die Eintrittskarte zum Glück. Und das
war sie auch.
Das war sie auf eine Art und Weise auch. Das möchte und muss ich nutzen. Und da habe ich dann richtig rangeklotzt. Das kann man nicht anders
sagen. Aber wie hast du es geschafft? Offensichtlich war das ja der Beginn deiner Fernsehkarriere, die ihresgleichen sucht. Was hast du in diesen zwei Monaten gemacht, dass sie sich dann ja offensichtlich behalten haben? Das heißt, du hast das Studium abgebrochen,
später erst, aber egal. Okay. Ja. Nicht mehr mit viel Werbe vorangetrieben. Ich hatte dann andere Sachen auf meiner Agenda ganz oben. Naja, wenn du Praktikant bist und bei mir war es so, man sollte um 9 Uhr da sein und es war klar, das geht so bis 5.
Mhm.
Also 9 to 5.
Mhm.
So. Das ist aber nicht meine Haltung. Ich würde mal sagen, ich war keinen Morgen später als 8 da und ich war auch keinen Abend vor 7 wieder draußen. Einfach, weil ich immer gewartet habe, bis der Letzte geht, ob ich noch irgendwas machen kann. Und ich wollte auch immer morgens, wenn alle kommen, schon da sein. Und zwar nicht irgendwie, weil ich so, Chef, im Keller brennt noch Licht, ich habe es schon ausgemacht, sondern weil ich einfach mich anbieten wollte. Das war meine Grundhaltung. Ich möchte ganz viel sehen in dieser Zeit und mich anbieten. Ja, und dann haben die Redakteure, die dann der Reihe nach so reinkamen, haben dann irgendwann gemerkt, dass sie sich zuarbeiten lassen können von mir. Hiwi, Hilfswilliger. Mhm. Minijob, würde man heute sagen. Aber unbezahlt am Anfang. Und als das Praktikum zu Ende ging, und das war mein großes Glück, passierten zwei Dinge. Erstens ist der Chef dort jemand gewesen, der junge Leute extrem gefördert hat. Richtig. Glück. Und zweitens gab es dann so einen Übergangsjob, dass man am Wochenende, erst fürs Radio, später auch fürs Fernsehen, den Redakteuren so ein bisschen Vorarbeit machte. Meldungen sortieren, Ticker abreißen, erstmal sortieren, Fernsehen, Hörfunk, dann die Sportarten sortieren, dann nach Wichtigkeit einschätzen. Und die haben dann gemerkt, oh, das kann man den machen lassen. Und das waren dann wirklich so Studijobs. Und da gab es auch ein bisschen Geld für dann. Und so entwickelt sich das weiter. Dann bist du da und irgendwann bist du da.
Und irgendwann sagt einer, komm mal jetzt vor die Kamera, wann war das?
Ja, das ist natürlich noch ein Weg. Dann machst du kleine Stückchen als Radio. Ich habe wirklich eine lange Ausbildung genossen.
Okay.
Ja, bin mitgelaufen überall, dann guckst du mal, dann trägst du mal irgendeine Kiste, normal. Und dann darfst du mal fürs Radio ein kleines Stückchen machen. Dann darfst du im Radio mal was live vorlesen. Verrückt, wie mein Herz geklopft hat. Ich habe gedacht, man hört meinen Herzschlag übers Mikrofon, weil es im Körper so doll pulsiert hat, weil ich so aufgeregt war. Und dann geht's so weiter. Vor die Kamera ist dann nochmal ein Schritt. Aber dann merken die, ach guck mal, der redet ja gar nicht in die Kamera, sondern der redet durch die Kamera. Was ein wirklich entscheidender Unterschied ist. Und das ist gar nicht etwas, was man im Kiosk kaufen kann oder sich erarbeiten kann. Das ist ein Talent, das ist ein Glück, dass das bei mir geht. Das sind schon glückliche Momente.
Und du hast auch, das fand ich interessant, ich weiß gar nicht, wer im Vorgespräch darauf hingewiesen hat, hast du eigentlich, ich habe jetzt darauf geachtet, einmal tatsächlich, ich habe es jetzt eben gehört, aber er sagte, Johannes hat quasi nie ein Der redet. Und das stimmt. Also einmal hattest du jetzt, aber es war mehr so in so einer Pause. Aber ich habe mir dann noch verschiedene andere Dinge, Moderationen. Du hast dieses, jeder normale Mensch sagt irgendwie 20 mal das hast du nicht. Du hast so eine Art, flüssig zu sprechen, dass man immer den Eindruck hat, der Satz geht irgendwann zu Ende, ohne dass du nochmal nachdenken musst, wie er zu Ende geht. Das ist auch.
Weiß am Glück. Ende des Satzes noch, was er am Anfang gesagt hat.
Genau.
Ich versuche mich zu konzentrieren. Für eine Fernsehsendung ist entscheidend, dass ich mich extrem gut vorbereite. Das gibt dir Sicherheit. Dann musst du nicht so viel rumhampeln mit den Händen und auch nicht im Kopf so viel rumhampeln. Und in so einem Gespräch, wie wir es jetzt führen, ist es vermutlich hilfreich, dass man so wenig wie möglich dummes Zeug erzählt, passiert mir natürlich auch. Aber dann verfranzt man sich nicht so. Ich versuche mich auf dich zu konzentrieren. Du stellst Fragen, ich versuche sie zu beantworten und versuche nicht abzuschweifen und Dinge zu erzählen, die du gar nicht gefragt hast.
Und dazu kommt, das hast du in dem Fragebogen, den ich immer allen schicke, auch geschrieben, dass du nicht versuchst, das habe ich am Anfang, glaube ich, auch gesagt, nichts versuchst, so zu sprechen, wie du glaubst, dass man im Fernsehen sprechen muss, sondern du hast von Anfang an einfach so, weil es gibt ja dieses, in der Ausbildung früher, weiß ich, dass wir dann, dass einer kam und sagte, so, wir sind jetzt bei RTL und dann müsst ihr so sprechen. Heute Morgen ist irgendwie, ich kann es gar nicht mehr so machen. Also mit so einer Stimme, wo wir dann teilweise dachten, wo wir teilweise lachen mussten, das ist bei dir nie passiert. Du redest, wie du redest. Wie du privat redest, es gibt keinen Unterschied zwischen.
Ja, möglicherweise ein bisschen Unterschied, aber jetzt nicht so signifikant. Ich habe mich immer gefragt, warum soll ich so reden, wie man glaubt, dass man reden müsste? Mhm. Mich fragen auch manchmal Leute, ja, wie macht man das denn oder so? Das kann ja von einem Vortrag in der Schule oder einer PowerPoint-Präsentation in der 5. Klasse bis hin zu einem großen Vortrag vor einer großen Menschenmenge. Ja, red halt einfach, wie du redest. Das fällt dir doch auch einfacher. Ist auch für mich einfacher. Muss ich mich gar nicht verstellen. Normal. Also normal ist ja für viele ein Schimpfwort. Und ich finde normal gar nicht so schlecht.
Aber du musst ja
weil es so unverstellt ist auf eine Art und Weise. Gelingt mir längst nicht immer, aber ich versuche, dass es mir oft gelingt.
Aber du musst ja etwas gehabt haben bis heute, was andere nicht gehabt haben. Was ist das, dass du so viele Fernsehsendungen moderieren durftest, ja auch also an Stellen, wo nicht nur zwei Leute zugehört haben, sondern wo sozusagen 20, 30 Millionen Leute vor dem Fernseher gesessen haben. Was ist das gewesen? Was hat den Unterschied gemacht?
Das ist für mich echt schwer zu beantworten. Und zwar gar nicht, weil ich mir irgendwie auf die Schulter klopfen müsste. Ich umarme mich manchmal auch selbst, wenn es kein anderer macht. Das ist schwer zu beantworten. Also diese Authentizität, die nicht gestellt sein darf, sondern, sonst wäre es ja auch keine, da war ein M jetzt von innen herauskommt, hilft. Ich kann es dir am Ende nicht richtig beantworten. Warum ich als Sportmoderator einigermaßen erfolgreich war und bin, hat vermutlich damit zu tun, dass ich vor der Sache so einen Respekt habe. Ich habe mich auch nie wichtiger genommen als die Sache, über die ich berichte. Ich bin immer auch ein bisschen Fan geblieben. Ich freue mich wie ein kleines Kind, wenn ich bei der Europameisterschaft an der Seitenlinie stehe und da ist Kylian Mbappé. Da lache ich mich tot. Also, wie geil ist das denn? Ich meine, ich bin der größte Fußballfan. Und ja, ich berichte darüber. Ich sage dann, ob er gut oder schlecht gespielt hat, nach meinem Dafürhalten, unmaßgeblich. Aber ich stehe da und darf das machen. Und ich habe noch nicht mal die Eintrittskarte bezahlt, sondern ich habe die von meinem Sender bekommen. Verrückt. Ja. Und dieser Respekt, der ist irgendwie immer da gewesen. Auch vor Gesprächspartnern. Großen Respekt.
Wann wusstest du, dass du es geschafft hast?
Habe ich's?
Ist die Frage. Irgendwann an so einem Punkt würde man ja, also als Sportreporter, Sportmoderator, du hast alles moderiert, was es so gibt.
Mhm. Also bis Dart habe ich noch nicht.
Nein, aber ich meine so von den Großen, also auch ein bisschen zum ZDF Sportstudio, das muss man jetzt jüngeren Leuten noch erklären, das war früher das Hochamt. Also wenn du wenn du ZDF Sportstudio moderiert hast, das war auf einem Niveau mit ARD Tagesthemen. Oder?
Schön, dass du sagst.
Ich habe das,
zu einer gewissen Zeit und es ist nach wie vor eine schöne Sendung.
Ja. Es ist nicht mehr ganz dasselbe, hängt auch mit den
vorher alles live übertragen wird und so weiter, klar.
Genau.
Aber
gab es nicht dieses Gefühl, dass du sagst, ach, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt.
Das hatte ich einmal, das war am 6. März 1993, da habe ich zum ersten Mal von der Sendung RAN, das war damals die Fußballsendung Mitte der 90er Jahre. Und da habe ich zum ersten Mal die Samstagsausgabe moderiert. Ich habe auch die allererste RAN-Sendung, die es jemals gab, moderiert. Das war aber ein Freitagabend, das war am 14. August 92. Und Reinhold Beckmann, unser Chef, hat dann am Samstag moderiert. Und bevor ich einen Samstag, also das, was man Hochamt nennen könnte, moderieren durfte, musste ich mir Sporen über Freitagabend und Sonntagabend verdienen. Und als ich zum ersten Mal den Samstag moderierte, also das, was man früher Sportschau nannte und was heute ja auch Sportschau ist, oder alle Spiele, alle Tore bei Sky, das war am 6. März 1993. Und da habe ich gedacht, das war das, was du immer machen wolltest. Das ist, heißt zwar jetzt ran, aber es ist das Äquivalent zu dem. Und dann bin ich dann nach der Sitzung, für alle anderen war das ja ganz normal, weil jeden Samstag ist Sendung, aber für mich war es eben das erste Mal, im Studio Hamburg, in Jenfeld draußen. Und dann hat es eine Flurschelte gegeben, danach Kurzkritik nach der Sendung, jeder geht nach Hause, ist ja dann auch Samstagabend. Und ich bin zum Italiener um die Ecke gegangen und habe eine Pizza Tonno gegessen, alleine. Und hatte, interessant, gleichermaßen ein großes Glücksgefühl, weil ich das erreicht habe, was ich erreichen wollte. Und auch eine Leere, fast eine Traurigkeit, weil dann irgendwie ein Ziel weg war. Ganz interessantes
das
Gefühl.
Ist interessant,
hab da alleine gesessen. Und das war Glück und sowas leicht Trauriges gleichermaßen.
Aber es ist interessant, weil das hat Jessica von Bredow-Werndl, die Dressur-Olympiasiegerin, muss ich dir nicht sagen, hier auch erzählt, dass sie sagte, als sie jetzt in Paris die Goldmedaille gewonnen hat, was kein Selbstgänger war, ne? 4 Jahre lang ungeschlagen. Und der Moment auf dem Podium mit der Goldmedaille war ein großartiger Moment. Und danach war es so eine unglaubliche Leere. Und zwar über Wochen und Monate hat sie gebraucht, um erstmal wieder reinzukommen. Es ist so interessant, wenn man dann das eine Ziel, eine große Ziel erreicht. Das hast du dann mit Sportlern gemeinsam. Du hast Reinhard Beckmann eben angesprochen. Und da müssen wir ein bisschen ausführlicher machen, weil für mich wart ihr so ein bisschen als Fernsehzuschauer eigentlich sozusagen die Neuauflage von Günther Jauch und Thomas Gottschalk. Ihr wart so, ihr kamt so plötzlich wie aus dem Nichts und so, wobei ich immer gedacht habe, Mensch, die beiden Hamburger Jungs, ungefähr gleich alt, was ja gar nicht stimmt jetzt, muss man im Nachhinein, ich glaube, zwischen euch liegen ungefähr, wir wollen jetzt Reinhold nicht zu nahe treten, aber 10 Jahre sind schon um die, welche Rolle hat Reinhold Beckmann in deinem Leben gespielt?
Ich habe ja schon angedeutet, dass zu meinem großen Glück gehört, dass ich fast immer, oder zumindest an 3 ganz wichtigen Punkten, immer Chefs hatte, die mich total gesehen haben. Heute würde man sagen, die mich gelesen haben. Und die mich total unterstützt haben. Die meine Euphorie unterstützt haben, mich gleichzeitig aber auch gebremst haben in dem, wo es ein bisschen wild wird. Was es sicherlich auch gegeben hat. Und da bin ich sehr dankbar. Und Reinhold ist einer dieser Chefs. Und auch ihm bin ich sehr dankbar. Das kann ich hier sagen, das habe ich ihm selbst auch schon gesagt. Und damit höre ich auch nicht auf. Das stimmt einfach.
Hat er dich damals entdeckt? Weil wir sagen, du warst über öffentlich-rechtlichen Rundfunk und plötzlich...
Reinhold ist ja stimmt. Vom Westdeutschen Rundfunk.
Aber plötzlich tauchte der Fußball bei Sat.1 auf, im Privatfernsehen. Das war ja damals eine Sensation. Und wie ist er auf dich gekommen?
Das, glaube ich, kann ich historisch richtig, historisch klingt ein bisschen groß, also aber für den Zeitlauf richtig wiedergeben. Reinhold holte sich einen Stellvertreter, weil ihm klar war, dass er als Moderator und Gesicht der RAN-Sendung das Redaktionsmanagement nicht alleine schaffen kann. Kluger Gedanke. Er holte sich einen Redaktionsmanager, den er Jahre vorher schon kennengelernt hatte. Der Mann hieß Michael Leon. Und jeder aus unserem Job, alle, die heute zwischen 35 und 65 sind, wissen mit dem Namen was anzufangen in dem Job, weil das einfach ein legendärer Redaktionsmanager in der RAN-Redaktion war. Nicht nur dort, aber da insbesondere. Und den holte er sich und der kam, wie ich, vom Sender Freies Berlin. Und der sagte Reinhold, pass mal auf, ich hab da noch einen. Und dann hat Reinhold sich Bilder besorgt, hat sich das angeguckt und hat da ein Talent gesehen. Und dann sind wir zusammengekommen und dann habe ich erst festangestellt und später dann frei gearbeitet und durfte diese Moderationslaufbahn einschlagen. In guten Momenten sage ich sogar Karriere machen.
Und dann war es interessant, du hast so ein Ping-Pong immer zwischen, eigentlich dann am Ende zwischen Sat.1 und ZDF, Sat.1 und ZDF. Ja. Und mein Gefühl war, und da haben auch einige bestätigt, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, das ist immer so, das muss für ihn komisch gewesen sein, weil er hatte immer ein sehr gutes Verhältnis zu den jeweiligen ZDF-Intendanten. Einer sagte sogar, also ein bisschen zu, ja, die mochten den. Das war für die so eine Art, das war das Gesicht des ZDFs. Erstmal, ist die Einschätzung richtig?
Also, was das Verhältnis zu den ZDF-Intendanten angeht?
Ja.
glaube ich, sagen zu dürfen, ja. Und bin ich auch sehr dankbar für. Das betrifft Dieter Stolte, der leider verstorben ist. Das betrifft Markus Schächter mindestens genauso. Thomas Bellut und auch Norbert Himmler jetzt. Ja, und das hat gar nicht damit zu tun. Also ich respektiere die total, weil das kluge Fernsehmanager waren und sind. Und habe tolle Gespräche mit denen führen dürfen und habe aus denen jeweils auch was mitgenommen, sozusagen für mein Leben. Gar nicht so sehr, was meine fachliche Expertise angeht, jetzt mal sagen wir als Fußball- oder Sportreporter oder Moderator einer Talkshow, sondern für einen großen Blick fürs große Ganze und Gesamte. Ja, glaube ich, gutes, aufrichtiges Verhältnis stimmt. Große Förderer, große Dankbarkeit auch von mir, dass das so gegangen ist. Auf der anderen Seite kann ich mit einer gewissen Sicherheit auch sagen, dass ich oft auch geliefert habe, einfach echt geliefert habe, weil ich viele Sendungen moderiert habe und die Talkshow war erfolgreich, zumindest im Markt, das wird sie nicht jeder gemocht haben, aber sie war im Markt erfolgreich und die Sportsendungen auch. Wobei bei den Sportsendungen muss man mal vorsichtig sein, die Leute gucken ja nicht wegen Kerner, sondern trotz Kerner, weil die gucken ja das Fußballspiel. Was drumherum passiert, hat ein bisschen nachrangigen Wert, wenn man mal von Ausnahmen absieht, wie mit Jürgen Klopp damals oder so.
Aber du hättest, was ich sagen wollte, du hättest die ganze Zeit, dein ganzes Leben ab einem bestimmten Punkt beim ZDF verbringen können. Warst da gut gelitten, hast dich mit denen gut verstanden und bist trotzdem immer so hin und her gesprungen. Warum eigentlich?
So oft hin und her war es jetzt auch nicht.
Zweimal, oder? Ja, genau. Einmal hin, einmal zurück.
Ich hab 11 Jahre diese Talkshow, also das, was heute Markus Lanz, muss man ja den Leuten erklären, weil das einfach auch schon wieder ein paar Jahre her ist, das, was die Sendung, die heute Markus Lanz großartig und mit großem Erfolg macht, habe ich gemacht bis 2009.
Hieß damals Johannes B. Kerner.
Ja, Kerner.
Genau. Kerner hieß es, genau.
Genau. Und Markus war erst meine Sommervertretung und später mein Nachfolger, 2009. Und ich hatte sie gemacht von Ende 98, wenn ich es richtig habe. Nee, von Anfang 98 bis Ende 2009 oder Mitte 2009. Das ist echt eine lange Zeit. Ja. Und viermal die Woche, da kommst du schon auf ein paar Sendungen. Und dann entwickelt sich bei mir so ein Gefühl, dass Dinge auch wiederkehren. Will nicht sagen, dass sie langweilig ist falsch, aber es tritt ein gewisser Gewohnheitseffekt ein.
Wie bist du überhaupt dahin zu kommen? Du wolltest ja eigentlich Sportmoderator werden.
War ich ja.
Fünf
Jahre ran gemacht und dann kam das ZDF auf mich zu und sagte, wir sind die aus Mainz, wir könnten hier Sport machen, aber wir können auch Unterhaltung machen.
Okay.
Und das war natürlich eine tolle Mischung. Übrigens, als du eben gesagt hast, Beckmann und ich seien so wie Jauch und Gottschalk so ein bisschen, hätte ich jetzt nachfragen müssen, wer von uns beiden hat denn keine Ahnung vom Fußball? Weil bei Jauch und Gottschalk wüsste ich wer.
Ja, also ich sehe dich dann eher als den Jauch.
Ja, aber Reinhold hat deutlich mehr Ahnung vom Fußball als Thomas Gottschalk. Das stimmt. Ja.
Aber also,
und da trete ich Thomas nicht zu.
Genau, aber diese Frage, weil das war eigentlich wolltest du ja möglichst viel Zeit mit Sport verbringen, also Unterhaltung.
Ja, aber das mit der Unterhaltung, das war natürlich auch ein tolles, weites Feld. Ne?
Ja.
Und es hat immer Sportmoderatoren gegeben, auch in der Geschichte des Fernsehens, die dann in die Unterhaltung gegangen sind. Das großartigste Beispiel ist sicherlich Wim Tölke, der ja Moderator des aktuellen Sportstudios war und später Sendungen wie Der große Preis und so weiter.
Ich würde sogar noch weitergehen, dass wahrscheinlich dieses, wenn du in allen Bereichen, wenn du im Sport sozusagen sozialisiert bist, dass du dann wahrscheinlich auch viele andere Dinge machen kannst, weil dich nichts mehr schockt.
Ja, weil dich nichts mehr schockt. Auf jeden Fall keine Live-Situation.
Genau.
Sportsendungen kann man ja nur bis zu einem gewissen Grad vorbereiten. Es kommt ja dann immer noch das Ereignis.
Genau.
Ja, und darauf musst du agieren und reagieren. Und insofern sind Sportreporter, was Live-Fähigkeiten angeht, ganz gut ausgebildet. Das sieht man ja vielfach.
Also vielfach. Anne Will ist auch im Sport eigentlich groß geworden.
Kommt übrigens aus der gleichen Redaktion, Sprenzel, Senderfreies Berlin.
Okay, echt? Habt ihr da zusammengearbeitet?
Nein, haben wir nicht zusammengearbeitet, aber kommen aus der gleichen Redaktion. Und einige andere, Norbert König, Steffen Simon, der später Sportschau-Chef war, Hajo Seppelt, der Doping-Experte der ARD, alle aus dieser Redaktion, weil Sprenzel und seine Leute junge Leute gefördert haben.
1998, hast du damals schon Markus Heidemanns kennengelernt? Ihr habt damals zusammen die Fernsehmacher gegründet. Ne?
Die haben wir ein bisschen später gegründet, aber wir haben zusammengearbeitet. Ich habe ihn gefragt, ob er war bei Harald Schmidt.
Genau.
Und ich habe ihn auf Mallorca getroffen, bei McDonald's, verrückt, ne? Und habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, Redaktionsleiter meiner Talkshow zu sein.
Genauso hat er es hier übrigens auch erzählt. Also McDonald's hat er weggelassen, aber Mallorca hat er auch erzählt, genau.
Ja, Mallorca klingt auch more sexy als McDonald's, aber ich glaube, es stimmt. Und dann haben wir uns angenähert gesprächsweise, kannten uns eben, weil er in der Verantwortung bei der Harald-Schmidt-Show war. Und dann ging das alles ziemlich schnell. Und dann haben wir sehr lange sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Und später dann auch die Fernsehmacher gegründet. Die Sendung, die ja jetzt nach wie vor beteiligt ist an sehr erfolgreichen Produktionen. Nicht nur Lanz, sondern auch so Küchenschlacht und...
Genau, muss man sich für die, die das noch nicht wissen, dann vorstellen, du hast damals ja dann am Ende, glaube ich, viermal die Woche Sendung gemacht und war sozusagen Kerners Köche hieß es?
Das wurde später eine Kochsendung, der Freitag,
genau. Der Freitag, genau. Weil also das ist
alles da passiert. Da waren sehr viele Leute, die da sehr gerne gearbeitet haben und die ich als ganz tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter empfunden habe und zu denen ich teilweise heute noch guten Kontakt habe.
Ich wollte sagen, die bis heute, es war irgendwie, also so ein bisschen, ich fand so ein bisschen im Fernsehbereich war, die Fernsehmacher waren damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, so ein bisschen das, was für die Zeitschriftenjournalisten Grund und Jahr war. So ein Sehnsuchtsort. Man wollte in der Redaktion, in der Kerner-Redaktion arbeiten. Mich würde interessieren, wie hast du das den Leuten, also erstmal, wie hast du dich dazu entschieden, dieses unglaublich gut laufende Format aufzugeben? Hättest du es nicht getan, vielleicht würdest du bis heute da sitzen und das moderieren, ne?
Ja, ist das ein schöner Gedanke oder ein furchterregender?
Aber ich finde, es ist großer Respekt, sozusagen etwas, was gut funktioniert, mit dem man unglaublich viel Geld verdient, dann plötzlich sagen, ich gebe das auf und am Ende hast du dann auch deinen Anteil an den Fernsehmachern verkauft und hast ja so ein bisschen ein Stück weit nochmal neu begonnen.
Auf eine Art und Weise. Von außen betrachtet haben manche das als eine komische Entscheidung empfunden, damals vom ZDF wegzugehen. Nur so eine Entscheidung ist ja auch entstanden. Und da gab es, wie oftmals bei Entscheidungen, gibt es immer einen Weg-von-Aspekt und einen Hinzu-Aspekt. Und der Weg-von war, dass ich einfach 11 Jahre diese Sendung gemacht hatte. Bestimmte Dinge hatten sich, ich sag's mal positiv, eingespielt. Der Tagesablauf war an 220 Tagen im Jahr identisch. Das hat mich nicht durchgehend befriedigt. Dann gibt's auch immer menschliche Geschichten, so, aber da will ich gar nicht groß drauf eingehen. Das gibt's, da habe ich Fehler gemacht, haben andere Fehler gemacht, wie das so ist im Leben. Und dann gab es eben auch den Hinzugedanken, weil zeitgleich, und das passt zu diesem Ping-Pong-Bild, was du mit Sat.1 aufgemacht hast, zeitgleich Sat.1 die Champions League-Rechte gekauft hat.
Stimmt.
Und ich dann auf einmal 2009 bis 2012 über 3 Jahre mit dem damals noch jüngeren Wolf Fuß als Kommentator und dem großartigen Franz Beckenbauer durch die Fußballwelt gereist bin. Ich hatte nie Champions League gemacht. Ich hatte alles. Olympia und Bundesliga und Pokal und Weltmeisterschaft, Europameisterschaft als Kommentator, als Moderator. Also sozusagen das Sportreporterherz könnte höher nicht geklopft haben. Das Einzige, was ich nicht hatte, war Champions League. Und schon damals war klar, dass die Champions League was ganz, ganz Besonderes ist. Und ich wollte dieses Erlebnis unbedingt haben. Sat.1 bot mir die Möglichkeit. Ja, wie gesagt, es gab einen Weg-von-Aspekt und einen Hinzu. Am Ende stand diese Entscheidung, die mich an einer Stelle glücklich gemacht hat, nämlich was Champions League angeht, an einer anderen Stelle unglücklich, weil das Magazin, was ich bei Sat.1 moderiert habe, ein Vollflop war und eingestellt wurde, mit Recht, war dann fast eine Last, die weggefallen ist. Und deshalb kann das heute jeder sagen, wie er mag, Fehler oder nicht. Ich kann es für mich selbst auch nicht abschließend beantworten. Großes Glück wiederum, dass ein ZDF-Programmdirektor damals, der dann später Intendant wurde, mir gesagt hat, halt mal kurz die Füße still, du kommst zu uns zurück.
Du hast, wenn die Frage nicht beantworten können, wenn du es geschafft hast, wahrscheinlich auch schwierig. Gab es aber einen Moment, wo du gesagt hast...
Ist gar nicht eine Formulierung, die ich für mich selber wählen würde, weil ich immer sage, the best is yet to come.
Genau,
weil okay. Ich habe noch so viel, also ich habe viel vor und glaube, vielleicht kommt es noch und dann habe ich es geschafft. Aber einiges habe ich geschafft, ja, das sage ich auch mit einer gewissen Freude.
Aber gab es so einen Moment, wo du gedacht hast, ey, cool, also, oder war das vielleicht schon gleich an diesem berühmten 6. März, was glaube ich, ne? Dieses, hey, alles, was jetzt kommt, ist Zugabe? Also, du musst ja jetzt gar nichts mehr beweisen. Du bist so viel im Fernsehen gewesen, du hast alles erlebt, du hast alles gemacht, es gibt doch eigentlich, aber dann kommen wir zu dem Punkt, ich stelle mir fast schwer vor, da noch Ziele zu haben.
Das geht schon. Ja? Erstmal ist ja im Sport so, dass immer Generationen von Sportlern nachwachsen, Sportlerinnen und Sportlern. Das ist großartig. Das bleibt ewig jung auf eine Art und Weise. Muss man auch dranbleiben. Also wenn du 3 Jahre keinen Fußball guckst, darfst du dich nicht wundern, Florian, wer wird's?
Und sagen mir meine Fußballreporter, wenn du älter wärst, also es ist einfacher mit Mitte 20, Anfang 30 den Kontakt zu den jungen Spielern zu haben, als mit Anfang 50.
Ja, das ist interessant. Sag ich dir 2 Sachen zu. Erstens, natürlich ist das komisch, wenn du deine Gesprächspartner immer geduzt hast, weil du gleicher Jahrgang bist.
Ja.
Und irgendwann werden die immer jünger und dann fangen die an, dich zu siezen. Und dann irgendwann kommt einer Bundesligaspieler und sagt, können wir ein Foto machen? Meine Mutter hat dich sogar gesehen. Ja. Das ist so. Natürlich sind das Entwicklungen im Leben. Ja. Andererseits, was ich eben auch schon mal erwähnt habe, mein Respekt vor der Sache ist so groß.
Ja.
Aber ein heute 20-jähriger Fußballer verdient meinen totalen Respekt, wie der es schafft, in dieser modernen auch Medien- und Social-Media-Welt zu bestehen und dabei noch ordentlich zu kicken und so weiter. Das verdient meinen ganzen Respekt. Und so begegne ich ihm auch. Und wenn man den Leuten respektvoll begegnet, das hat ein bisschen was wie in den Wald rein, so raus, dann entgegnen die einem auch den Respekt. Und nicht nur, weil sie sich früher schon mal irgendwo im Fernsehen gesehen haben, sondern weil das ein ehrliches Miteinander ist. Und das kann man lange machen, finde ich. Ehrlich miteinander sein.
Wenn der junge Johannes, würde der sich heute auch noch wünschen, Sportmoderator zu sein?
Sofort.
Obwohl diese, was ich sagen wollte, in dieser Welt, wo du denkst, du weißt ja gar nicht, wenn du dich für Fußball interessierst, wo wird mein Spiel eigentlich? Ist es auf Sky? Ist es auf The Zone?
Ja, ja.
Ist es auf Prime? Ist es heute Abend in der Sportschau? Ist es irgendwie doch noch im ZDF und so? Ist man, also es ist ja eine komplett andere Welt in Sportwelt auf einmal. Und es wird ja, ich weiß nicht, wie das in 5 bis 10 Jahren sein wird.
Naja, also es ist viel diversifizierter, als das war. Das hat ja schon damit zu tun, dass es viel mehr Medien gibt.
Mhm.
Junge Leute, die bei dir in der Redaktion lernen, die müssen Video machen, die müssen Podcast machen, die müssen schreiben, die müssen Fotos machen. Die sind ja alles so ein bisschen, waren früher Einzelberufe. Und so verändert sich das Berufsbild komplett. Ist ja aber auch total interessant. Empfinde ich gar nicht als beängstigend, sondern als total lustvolle Herausforderung.
Du hast es ja auch früh gemacht. Du bist relativ früh zum Beispiel zu Magenta gegangen, ne? Oder? Also im Vergleich zu anderen.
Ja, weil ich das interessant finde. Ja. Eine super interessante Plattform. Haben wir jetzt 3 große Turniere, 2 Europameisterschaften und eine Weltmeisterschaft gemacht. Klasse. Tolle, auf höchstem Niveau Sendungen, aus dem Nichts heraus Sendungen gemacht, die, sage ich mit dem Brustton der Überzeugung, mithalten können mit all den anderen Angeboten, die es gibt. Macht totalen Spaß, mit einem Team auch von jungen Leuten zu arbeiten, zu sehen, was die für Karrieren machen, manchmal sogar ein erwachsener Gesprächspartner zu sein für die. Kommen wir dann auch zwischendurch mal und fragen, wie würdest du das machen? Dann hat man auf einmal so eine Beraterrolle. Finde ich nett. Freue ich mich drüber.
Und willst du, wie lange will man das machen? Wie lange kann man Sportmoderator sein? Ernst Huberti war es ganz lang, ne?
Ja, der hat dann später ja viel in der Ausbildung gemacht. Dieter Kürten ist gerade 90 geworden. Verrückt. Ne? Ich arbeite unglaublich gerne.
Ja.
Und ich möchte gar nicht arbeiten. Was ich dann immer konkret und genau arbeite, das gucken wir mal. Aber ich habe eine Reihe von schönen Sendungen im ZDF, zum Glück sehr erfolgreichen Samstagabendshows, und habe noch so ein paar Gala-Geschichten, die auch in meinem Sender laufen. Mal gucken, was bei Magenta noch kommt. Da könnte auch sein, dass sich noch was entwickelt. Müssen wir einfach abwarten. Nee, ich arbeite schon extrem gerne. Extrem gerne. Und wie lange? Ich beschäftige mich nicht mit Renteneintrittsalter oder solchen Geschichten. Ich bin 60, ja, ich bin schon 60, aber immerhin auch erst 60.
Ja.
Dafür, dass ich schon, keine Ahnung, müsste man jetzt rechnen, 86, 26 wären es 40 Jahre. Ist verrückt, wenn ich sozusagen dabei bin.
Hast du damals einkalkuliert, was es bedeutet, wenn man andauernd im Fernsehen zu sehen ist und dann auf einmal ja extrem bekannt ist? Also und wie, das fand ich neu interessant, als Michael Stich mal hier war, der sagte, haha, das Coole bei ihm ist, ne, dass viele Leute ihn nicht mehr erkennen. Also weil er anders als Boris Becker halt nach seiner Tenniskarriere nicht mehr auffällig geworden ist. Also wir kamen hier, mir ist es aufgefallen, wir kamen in die Redaktion und eine jüngere Kollegin, Anfang 20, und eine Kollegin Mitte 40 ging an uns vorbei, und die ältere Kollegin drehte sich um und sagte, hast du gesehen, wer das war? Und die jüngere Kollegin, wer war es denn? Ja, Michael Stich.
Ja, wer? Never heard.
So, also sagt
Wimbledon du, gewonnen.
Genau. Ja. Ach so. Und das ist und das fand er irgendwie ganz angenehm. Aber die Frage war ja, war dir bewusst, dass das mit sich bringt?
Darauf habe ich es nie angelegt. Aber man spürt es natürlich irgendwann, wenn man erkannt wird auf der Straße oder auch mal angesprochen wird. Zu die, die einen richtig doof finden, trauen sich ja oftmals nicht. Ich fordere auch niemanden auf, das zu tun, das direkte Gespräch zu suchen. Meistens ist es ja freundlich. Früher hat man ein Autogramm geschrieben, heute macht man vielleicht mal ein Selfie. Aber da ich ja kein Star bin, sondern ein Fernsehmoderator, ein Handwerker, kommt das bei mir nicht so häufig vor wie bei Helene Fischer. Das ist auch völlig in Ordnung so. Und damit lebe ich gerne und gut. Und manchmal gibt es auch wirklich lustige, skurrile Situationen. Ich war gestern beim HSV mit meiner Tochter und dann sind wir zurück, weil ich die Anfahrt zum HSV immer so grässlich finde.
Furchtbar.
Sind wir mit Öffis gefahren, weil das ist in der Dauerkarte ja mit drin. Und da habe ich irgendwie gedacht, jetzt machen wir das mal. Und sind dann richtig U-Bahn, S-Bahn und Zubringerbus. Mhm. Und zurück Zubringerbus, S-Bahn, U-Bahn. Und in der S-Bahn auf dem Weg zurück gab es einige, die sich nicht so gefreut haben über das Ergebnis, wie ich auch. Und die allerdings ein bisschen mehr Bier drin hatten als ich. Und die haben dann gesungen und dann erkannten mich und haben dann... Und für meine Tochter war das...
Was grölen die an? Johannes B. Oder was grölen die?
Ich kann nicht so gut grölen und die Texte sind jetzt auch, ich weiß nicht, sind nicht ganz podcastfrei, aber die die haben dann gesungen. Ja. Und mit ein paar Bier drin geht das ja offensichtlich auch leichter. War aber eine ganz süße Atmosphäre, also war nichts Aggressives oder so. Und für meine Tochter interessant zu sehen, erst ein bisschen befremdlich, weil das ja so eine Situation ist, wo man eher rot wird und sich schämt, aber als sie merkte, dass das alles sehr entspannt ist, halt ein bisschen lauter als gewohnt, hat sie da auch Gefallen dran gefunden.
Bist du eigentlich in der Zwischenzeit HSV-Fan geworden?
Ich gucke schon mit einem besonderen Auge auf den HSV. Okay. Ist jetzt nicht ursprünglich mein Herzensverein, weil ich da eine andere Bindung habe und das legt man nicht so ab wie.
Das heißt, du bist dann, was bist du, Borussia Dortmund-Fan?
Nee. Ich habe ja lange in Berlin gelebt und habe als Schüler, also ich habe von 1979 bis 92 in Berlin gelebt und habe als Schüler mir ein bisschen was dazu verdient als Ordner bei Hertha BSC.
Ach so, okay.
Ja, war Ordner und aus dieser Zeit.
Wie lustig.
Das ist auch damals schon eine traurige, ja, Ordner, ja. Parkplatzwächter, alles. Aber dann konnte man zumindest die zweite Halbzeit für Umme sehen.
Stimmt.
Und bekam noch ein paar Mark, so. Und aus der Zeit habe ich eine gewisse Prägung für Hertha BSC. Ich gucke auch immer mit einem gewissen Auge auf den 1. FC Köln. Das hat mit meiner Bonner Heimat zu tun. Aber der HSV ist natürlich ein prägender Verein hier im Norden. Und ich kann, glaube ich, sagen, dass meine Kinder alle diehard HSV-Fans sind. Und das geht dann am Papa nicht spurlos vorbei.
Und du bist tatsächlich jetzt seit vielen, vielen Jahren Hamburger.
Lange.
Warum? Also hier interessanterweise am Ende sind sie da alle hierher gekommen, ne? Also obwohl ja Hamburg als Fernsehstandort gar nicht mehr so eine Bedeutung hat, oder sehe ich das kritisch?
Nee, stimmt. Ist zumindest was große Sendungen angeht, also was große Galas, große Shows angeht, ein bisschen an Bedeutung verliert. Einfach weil im Studio Hamburg die Kapazitäten begrenzt sind für diese Riesendinger. Ist nach wie vor natürlich die schönste Stadt der Welt, aber fernsehtechnisch passiert mehr in Berlin, Köln und München.
Warum bist du trotzdem in Hamburg hängen geblieben?
Naja, drei von vier Kindern sind hier geboren, die sind hier zur Schule, die sind hier in den Sportvereinen, die haben hier studiert, die arbeiten hier teilweise mittlerweile, also das, wir sind schon sehr verwurzelt in Hamburg und ich lebe ja mittlerweile mit meiner zweiten Frau, in Hamburg und das ist auch alternativlos.
Das, was schön klingt für alle, die Hamburg so lieben, wie das ja irgendwie interessanterweise viele Leute tun, selbst jemand wie Markus Lanz irgendwie in der Zwischenzeit sagt er irgendwie, ist gern hier, aber auch sagt er, weil die Leute einen in Ruhe lassen.
Ja, ganz entspannte Atmosphäre, ne? Da in den Bereichen, wo man sich bewegt, völlig, also wirklich easy. Ja, es ist alles so auf eine schöne Art und Weise normal. Wir kommen wieder zu dem Wort. Ich weiß gar nicht, darf ich das ausplaudern? Ja. Ich habe eben Hubertus Meyer-Burkhardt bei der HASPA getroffen.
Okay.
So, da trifft man sich immer bei der HASPA. So, das ist alles auf eine schöne Art und Weise normal. Ich habe auch Fernweh. Ich bin auch gern weg. Ich bin auch gern woanders. Aber ich komme auch gern zurück.
Gibt es noch ein großes sportliches Ziel, was du sagst, das habe ich noch nicht. Da wäre ich gern dabei gewesen. Da würde ich gern noch mal dabei sein.
Entschuldigung. Also beruflich, sage ich mal, die nächste WM ist immer die beste.
Okay.
Und da kommt 26 eine. Keine Ahnung, was das Leben so bringt. Warten wir es mal ab.
Die hängt ja auch immer davon ab, echt, wo sind die Rechte und so.
Ja,
ne?
Also, die Rechte, genau. Die ist ja in den USA, in Kanada und Mexiko. Mhm. Wenn ich es richtig habe, Eröffnungsspiel in Mexico City, Finale in New York. Krass. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Und wenn ich die Leistung der deutschen Fußballnationalmannschaft zuletzt gesehen habe, mit dieser wilden ersten Halbzeit gegen Italien, da habe ich schon Bock, die mal in einem Turnier zu sehen und hoffe natürlich, wie viele Fußballfans, dass wir mal ganz viele andere Mannschaften schwindelig spielen und tolle Ergebnisse erzielen. Es gibt aber, also das ist so beruflich, privat, sportlich, zwei Dinge. Erstens, glaube ich, würde ich gern nochmal einen Marathon laufen. Habe ich viermal gemacht und hätte gerne für mich das Gefühl, dass es nicht bei viermal bleibt, sondern ich würde das gerne nochmal machen. Habe jetzt ein bisschen Knieproblemchen, wie das so ist, aber kriege ich alles in den Griff und würde das gerne nochmal angreifen. Das ist das Privat-Persönliche. Und das Privat- und dann Sportliche ist, ich habe noch nie einen Super Bowl gesehen im Stadion. Mhm. Und das muss schon sowohl unter sportlichen als auch unter Unterhaltungsaspekten ein unglaubliches Erlebnis sein. Das möchte ich gern irgendwann mal. Und es ist ein bisschen verrückt bei all dem, was ich so gesehen habe. Ich habe noch nie ein Grand Slam Tennisturnier gesehen. Ich war weder bei den French Open, okay, noch bei den US Open, Australian Open oder in Wimbledon. Und habe noch nicht mal ein Erstrundenmatch, geschweige denn ein Finale mit deutscher Beteiligung, was ich, Sascha, es wäre wirklich schwerst wünsche, habe ich noch nie gesehen. Und habe ich auch irgendwie auf meiner, heute sagt man, Bucketlist.
Du bist im Club an der Alster Mitglied, glaube ich. Mhm. Ne? Bist du eigentlich auch Tennisspieler oder bist du?
Nee, lausig. Okay. Lausiger Tennisspieler. Okay. Also ich würde sagen, als Tennisspieler sollte ich mich mal besser nicht bezeichnen. Genau, ich schwimme auch manchmal und ich kann echt lange schwimmen. Also ich schwimme auch 3 Kilometer, was in einem kleinen Becken 120 Bahnen sind, das ist nicht so wenig. Gar kein Problem mit. Und dann fragte mich mal ein Schwimmer nach meiner Zeit. Und dann habe ich wahrheitsgemäß geantwortet und habe gesagt, ja, ich lege mit so einem Pullboy, lege ich mir die Beine still und habe dann so Handflächenvergrößerungen, so und schwimme Kraul. Mhm. Und dann brauche ich für 3 Kilometer Stunde 5. Und dann hat er gesagt, ach so, Treibholz. Okay, also dann habe ich das Gespräch beendet.
Ist es diese berühmte Runde, von der früher Helmut Karasek auch immer erzählt hat, dieses Schwimmbad? Der Club an der Alster hat ein eigenes Schwimmbad, wo sich dann irgendwie vormittags dann tatsächlich, dann springt Helmut Karasek rein und Johannes B. Kerner und Uli Wickert, ich weiß keine Ahnung, wer noch alles.
Sagen wir so, also Helmut Karasek springt da jetzt leider
nicht mehr rein, aber sprang.
Und der ist da geschwommen.
Ja.
Ich bin da auch gemeinsam mit ihm geschwommen. Also nicht, dass wir uns da getroffen hätten, also verabredet hätten, aber gemeinsam im Becken waren wir schon. Ja, das ist ein großes Glück, dass man in der Innenstadt die Möglichkeit hat, da im Sommer zu schwimmen.
Letzte Frage, eine gefährliche Frage. Und vor allem, weil
den ganzen Podcast?
Ja,
okay.
Eine gefährliche Frage.
So schnell
gehen 45 Minuten mit Johannes B. Kerner vorbei. Das ist ein gutes, das ist ja, du kennst
mit
es.
Mit Lars Heider auch, wenn ich das sagen darf.
Du kennst es ja aus deinem, vorletzte Frage noch, weil das ist immer so eine Sache, die mich so antreibt.
Hättest du gar nicht sagen müssen. Immer wenn ein Moderator sagt, letzte Frage, ist kommen Quatsch. Mindestens noch zwei.
Ja. Aber es ist tatsächlich, geht es dir auch so, man weiß eigentlich relativ schnell, wie ein Gespräch läuft. Und das Schlimme ist, wenn man aber nach 10 Minuten weiß, es wird gar nichts und weiß aber, es müssen noch, oder ich habe das mal hier gehabt, ich sage nicht mit wem, wo ich dachte, um Gottes Willen, wie soll das gehen? Aber das ist interessanterweise, entwickelt man mit der Zeit so ein Gespür dafür.
Sicher, kenne ich auch das Gefühl. Gute Vorbereitung schützt einen da,
ja,
weil du, wenn deine Gesprächseröffnung nicht funktioniert, was immer mal passieren kann, noch 2, 3 andere Nebenstraßen hast, die du auch befahren kannst. Dafür ist gute Vorbereitung wichtig. Wenn du sagst, ich bereite mir jetzt vor, ich schreibe mir 7 gedrechselte Fragen auf, damit sie geil klingen und die musst du ja dann beantworten und so, das bringt dich in eine Gefahrensituation.
Genau.
Wenn du aber sagst, na gut, wenn das nicht funktioniert, du hast mich am Anfang gefragt, ob Scholz mir leid tut, hätte auch sein können, bitte lass mich mit dem in Ruhe, ja, will ich mich nicht so äußern, da hättest du einen zweiten Anfang gebraucht sozusagen.
Aber ich meinte mehr so, dass es gibt manchmal Situationen, wo man selber, und das ist natürlich sehr unprofessionell, wo du denkst, eigentlich habe ich gar keine Lust mehr. Das ist ja mit dem zu. Hast du das nie? Es ist einfach so, boah, der ist ja ganz anders, als ich dachte. Das ist alles so.
Das habe ich schon erlebt.
Es ist alles so seicht und es ist alles, oh, es ist so pein. Also sowas kann es geben.
Ja, kann man sich auch selbst helfen. Wenn du so einen Gedanken hast, dann kannst du dir natürlich sagen, bisher ist alles so seicht. Und jetzt liegt's an mir, das zu verändern. So, das ist ja, ja, dann auch eine professionelle Herangehensweise. Würde ich immer, ich kenne den Moment, ich kenne das Gefühl, ja, aber würde ich immer als Herausforderung empfinden und nicht dann schon als Niederlage.
Es passiert ja auch ganz, ganz selten, aber es gab tatsächlich einmal so einen Moment, wo ich dachte, ich möchte einfach nur, dass dieses Gespräch endet. Und ich fand den Gegenüber so, es ist eines, das ist der 430. Podcast hier in dieser Reihe. Es war, wo ich wirklich dachte, und das Schlimme war, so viel kann man raten, also das, was dieser Mensch gesagt hat, passte überhaupt nicht zu dieser wunderbaren Stimme, die er hatte. Und ich hatte mich in diese Stimme verliebt und dachte, ich möchte diese Stimme den ganzen Nachmittag, den ganzen Tag hören. Aber es kam einfach gar nichts raus. Das nur. Ja,
Das gibt's. Leute kommen ja dann auch manchmal in Gespräche rein, die haben ja selbst auch eine Agenda. Die wollen dann irgendwas loswerden. Und dann merkst du, oh Gott, der presst ja Sachen in die ersten 2 Antworten rein, da würde ich ja eine Stunde mit ihm drüber reden, dann musst du auch mal reden, einfach reden lassen und dann aber nachsetzen an den entsprechenden
Stellen. Aber das habe ich versucht, mir bei dir abzugucken, dieses, du schaffst es, und das versuche ich auch immer. Der entscheidende Punkt ist, dass man Menschen erstmal ein gutes Gefühl gibt, oder? Dass sie sich wohlfühlen, dass sie rausgehen und sagen, oh, das war aber nett. Das war ein schönes Gespräch und vielleicht gar nicht gemerkt haben, was sie alles dabei preisgegeben haben.
Das ist meine Angst in diesem Podcast auch. Das schwingt die ganze Zeit mit. Oh Gott, du redest hier so viel und redest hier möglicherweise um Kopf und Kragen. Und ich versuche schon immer sozusagen zu rekapitulieren, was ich alles geredet habe. Ein entscheidender Punkt, das machst du. Und das machen dann Leute, die sich vorbereitet haben und die es auch können auf eine Art und Weise. Einfach zuhören. Mhm. Man sagt ja, meine Berufsbezeichnung, jetzt mal abseits von diesen Sportgeschichten, haben manchmal gesagt, ich sei Talkmaster. Was? Das ist falsch. Das hieße ja Redemeister, mhm, jetzt mal sehr salopp übersetzt. Eigentlich müsste es Listenmaster heißen. Die Qualität ist nicht das Reden, sondern das Zuhören. Und aus dem Zuhören heraus neuen Gedanken zu entwickeln. Wenn ich als Gesprächspartner nicht genug Stoff liefere, um neue Gedanken entstehen zu lassen, dann bin ich nicht der richtige Gesprächspartner. Aber auf jeden Fall mal zuhören, was der andere sagt und ihn und sie da abholen, ist ein bisschen der Schlüssel für ein gutes Gespräch und macht übrigens auch dann mehr Spaß.
Absolut. Und das ist ja, du merkst ja dran, glaube ich, Menschen, die das nicht so gut können, sind die diese ganzen Moderationskarten haben. Das zucke ich immer, wenn ich im Fernsehen jemanden sehe, der andere antwortet gerade und der guckt die ganze Zeit in Moderationskarten auf der Suche nach einer neuen Frage, wo du denkst, vielleicht ergibt sich die neue Frage aus dem, was er da gerade sagt. Hör doch mal zu.
Interessant, dass du das sagst mit den Moderationskarten. Ich benutze keine Moderationskarten, auch kein Teleprompter, weil ich immer denke, wenn ich mich gut vorbereite, dann müsste es doch eigentlich auch so gehen. Neulich war ich auf einer Preisverleihung und habe eine Laudatio halten sollen auf jemanden.
Das machst du auch dann ohne?
Ja.
Krass.
Da war ich, glaube ich, sogar der Einzige an dem Abend.
Ja.
Aber das ist mein Anspruch. Ich bin ja vorbereitet. Ich weiß, auf wen ich die Laudatio halte. Das war auch noch ein Lebenswerkpreis.
Bei Ein Herz für Kinder, was ja eine irre lange Sendung ist, kein Teleprompter, nix?
Eine Ausnahme, die Eröffnung der Sendung ohne Prompter, aber die Liste von 80 Prominenten, die dann kommen, klar, die lese ich vom Teleprompter ab. Könnte ich auch von der Karte ablesen, mache ich vom Teleprompter. Das hat, also erstmal 80 Namen kann ich mir nicht merken. Aber es hat auch damit zu tun, dass das ja zum Bild passen muss. Ja, die geben mir dann immer den nächsten Namen auf den Teleprompter, wenn der durch die Tür kommt. Weil sonst lese ich einfach schnell die Namen vor und das Bild passt gar
und
nicht
der Rest, dazu. Und der Rest passiert ja nicht. Ich erinnere mich an diese wunderbare Szene, als du hattest ja dieses Jahr bei Ein Herz für Kinder, große Benefizgala der Bild-Zeitung, im ZDF wirklich irre lang. Du hattest ja, glaube ich, Friedrich Merz, Christian Lindner und Lars Klingbeil da. Mhm. Und dann diese Idee zu sagen, was spenden Sie und wie viel spenden Sie, das kam dir dann zwischendrin, weil das war dann auch schon fast wieder politisch.
Naja, ist natürlich Teil dieses sogenannten Spendenroulettes. Das haben dann zwei Comedians gemacht, ja, toll gemacht. Aber was dann wie passiert, also ich sag mal, die Sendung ist sehr gut vorbereitet. Ich kann für mich in Anspruch nehmen, dass ich auch sehr gut vorbereitet bin. Ich liebe die Sendung und trotzdem passiert natürlich einiges noch hier und da. Ich habe dort, guckt euch die alten Sendungen an, ich glaube, ich habe selten bis nie eine Moderationskarte in der Hand, weil ich versuche, mich dann immer darauf zu konzentrieren und ja, das...
Und du hast ja total recht, du hast ja der Unterschied, das ist mir damals tatsächlich mal in einem Gespräch mit Markus Lanz aufgefallen, wo der sagte, ich habe die Moderationskarten noch da, aber wer bin ich denn nicht, dass ich da reingucke? Und sagte dann sogar, ich finde es unhöflich, wenn ich mit jemandem spreche und der guckt die ganze Zeit in die Moderationskarten. Aber du hast recht, es setzt voraus, erstmal, dass man eine gewisse Erfahrung hat, dass man nicht andauernd sagt. Und zweitens, dass man ganz gut vorbereitet ist. Und drittens, dass man...
Schlüssel für alles.
Schlüssel für alles, ja.
Und so, das finde ich.
Und drittens, dass man nicht sagt, letzte Frage. Aber was ich eigentlich fragen...
Habe ich auch oft gesagt und stimmte nicht.
Was ich dich eigentlich fragen wollte ist, und das, wenn dieser Podcast ausgesetzt strahlt wird, wird es die Antwort schon geben. Aber wir können es ja mal probieren. Der HSV, schaffen die das wieder nicht dieses Jahr in die erste Liga?
Die anderen wollen ja offensichtlich auch nicht aufsteigen.
Das ist
wenn
die
ich mir die Ergebnisse angucke.
Das ist die einzige...
Es ist die Phase in der Saison, wo der HSV abwechselnd unentschieden spielt und verliert, um sich zu...
Aber hast du als so ein erfahrener Mensch, hast du eine Erklärung dafür, warum diese Mannschaft, die 7 Jahre in der zweiten Liga war, die spielen vor fast 60.000 Zuschauern in einer tollen Stadt, verdienen ein Riesengeld, haben alle Trainer durch, die man sich vorstellen könnte, haben alle Vorstände. Warum ist diese Mannschaft, vielleicht ist sie jetzt schon aufgestiegen, aber was läuft da schief? Ist es dieses, was Stefan Kunz mal gesagt hat, seine Analyse sagt, es fühlt sich alles so an, als würdest du Champions League spielen. Warum sollst du daran was ändern? Als Spieler, der ja vielleicht weiß, wenn du aufsteigst, bist du vielleicht gar nicht mehr dabei, weil du für die erste Liga zu schlecht bist. Mhm. Und eigentlich ist es alles optimal. Lassen wir es so.
Ja. ich sag mal so, das ist ein Gedanke, das ist auch ein relativ naheliegender Gedanke. So ein bisschen Komfortzone ist doch gar nicht so schlecht, wie es ist. Aber ich glaube, die da auf dem Rasen stehen, die haben schon auch Bock zu gewinnen. Und das ist, also so leicht würde ich es mir nicht machen. Und Stefan schätze ich so ein, dass das sicherlich auch nur Teil seiner Analyse war. Da gibt es sicherlich eine Reihe von Aspekten. Wenn ich das lösen könnte, dann wäre ich da.
Aber das Interessante ist natürlich, dass man sich im Zweifel natürlich, die psychische Belastung, die dann da ist, alles, und so, kann man sich wahrscheinlich nicht mal als Sportmoderator vorstellen. Ne?
Wahnsinn, diese 57.000 sind natürlich toll, und wenn der kleine Junge schreit oder das kleine Mädchen, wo ist in Hamburg der Norden, und ja, dann kommt diese Wand, das ist toll, aber das kann auch eine Last sein. Das gestrige Spiel, das ja zum Ausstrahlungszeitpunkt des Podcasts dann schon...
Muss man sagen, HSV gegen Karlsruhe, 1-2.
1-2, das war wirklich wow. Also wow, das war wirklich wow. Das war wirklich zweite Liga. Das kann man nicht anders sagen. Das war weit weg von der Champions League. Und da waren Fehlpässe dabei. Da haben einige schlecht geschlafen, würde ich sagen. Wenn sie nicht schlecht geschlafen haben, dann sollten sie schlecht schlafen.
Es war wirklich, interessanterweise hatte ja auch der HSV, so wie du, seinen Klopp-Moment, diese Geschichte, dass hier Jürgen Klopp einem fast schon Trainer war, bis irgendjemand ihn beobachtet hat und gesagt hat, der kann nach Hamburg nicht kommen. Der hat so zerrissene Jeans und ist immer unrasiert. Auch das ist vielleicht ein Teil der,
habe ich auch schon mal gehört, die Geschichte.
Ein Teil dessen, warum wir auch Hamburg so lieben. Lieber Johannes, jetzt sind wir weit über der Zeit. Wir haben schon mal den längsten Podcast, glaube ich, diesen Jahres geschafft, und hoffen wir, dass ihn möglichst viele Menschen hören. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke herzlich für die Einladung, und es kam mir nicht so lang vor.
Sehr schön. Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.